Herr Lemke, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, um so ein paar Themen zu klären rund um die Übernahme. Seit dem 1. November ist es ja Sana Klinikum Oberfranken. Also dazu gehören die Häuser in Neustadt, in Coburg und in Lichtenfels, um es rund zu machen. Die erste Frage natürlich vorweg, wie ist es denn angelaufen?
Aus unserer Sicht ist es gut angelaufen. Es hat lange gedauert, es hat zu lange gedauert, bis dieses Insolvenzverfahren beendet worden ist. Aber jetzt gefühlt, wenn man auch hier in den Räumlichkeiten ist, man sieht überall Sana, man könnte denken, wir sind schon Wochen und Monate hier.
Ich habe mich so ein bisschen umgehört unter Beschäftigten, die hier arbeiten. Es sind ja dann trotzdem rund, roundabout, um es ganz rund zu machen, 3000 Mitarbeiter, die übernommen worden sind jetzt von Sana. Viel Vorfreude, viel Skepsis war natürlich auch mit dabei. Die erste Frage, die ich habe, was wird es denn für eine Farbe geben in Zukunft, was die Kleidung angeht?
Also diese, ich sag mal, Vorstellung, dass wir eine eigene Farbe haben für Betriebskleidung, dem ist nicht so. Wir halten uns grundsätzlich, unser Blau ist unsere Farbe, ja, das schöne Azurblau, was die Sana anbelangt. Aber Betriebskleidung und all das, wird nicht festgelegt, das ist dispositiv und liegt vor Ort in den Entscheidungen.
Dann ist mir noch zugetragen worden, es herrscht so ein ganz anderer Führungsstil bei Sana. Also man begegnet sich auf einer Ebene, ich habe sogar gehört, dass man sich eigentlich ganz gerne auch duzt. Ist es so schon die Vorgabe auch so ein bisschen von Sana?
Ja, die Vorgabe, wissen Sie, wir müssen ja mit der Zeit mitgehen. Vorgabe, es hilft ja nichts, wenn ich als Vorstandsvorsitzender auf einer Kanzel stehe und sage, hurra, wir duzen uns. Das ist ja nicht die Lösung, sondern es muss ja organisch kommen. Es muss ja wachsen sozusagen. Und wenn Sie mit den jungen Generationen heute zu tun haben, da liegt es ja nah. Gleichwohl, und das ist eine Herausforderung. Wir sind ja in einem Bereich tätig im Gesundheitswesen und gerade in den Kliniken, die kommen aus streng hierarchischen Systemen. Und nicht jeder Chefarzt hat damit sozusagen Freude, von irgendjemandem geduzt zu werden. Also insofern muss sowas reifen. Aber das ist unser Ansatz und es macht es viel einfacher. Und das spiegelt auch ein bisschen unsere Geisteshaltung wider.
Herr Lemke, Sie sind tief eingetaucht in die Materie, Regiomed. Sie haben es schon selber gesagt, es hat sich lange hingezogen. Was haben Sie denn hier vorgefunden in Coburg zur Übernahme am 1. November?
Man muss mal trennen. Das eine ist ja das, was wir sozusagen rechtlich vorgefunden haben und das, was einfach Ergebnis eines Insolvenzverfahrens ist. So, das ist nicht immer schön, das ist viel Mist, um es mal auf den Punkt zu bringen, Mist für die Mitarbeitenden, Mist für alle Beteiligten, weil viele Dinge neu geordnet werden müssen. Das müssen wir jetzt beiseite räumen und muss auch geregelt werden. Das Positive ist, und das spürt man, wenn man hier durch die Hallen geht und auch wenn man mit unserer Kollegin spricht, ist eine Aufbruchsstimmung da. Sicherlich noch nicht bei allen, aber bei den meisten, weil jetzt die Zukunft klar ist. Wo geht die Reise hin? Und was ist für Menschen nicht sinnvoller und wichtiger, ist Sicherheit. Sicherheit im Sinne von, was passiert morgen und übermorgen. Und Unsicherheit, das war das, was in den letzten 12 Monaten ja hier, sagen wir mal, das Dominierende war. Und die Sicherheit können wir ihnen geben und jetzt Schritt für Schritt in die Zukunft denken. Und das merkt man und atmet an. Und ich bin, als ich vorhin hier rein bin, total happy. Die Leute grüßen ein. Das ist nicht immer so nach dem Motto, wenn dann jemand aus dem Konzern kommt. Das zeigt mir auch, wie offen die Menschen sind. Und das ist was Schönes, was man mitnimmt.
Um mal den Brückenschlag zum Sport zu machen, wenn man normalerweise irgendwie hinkommt, dann macht man eine Einstandsfeier oder eine Feierlichkeit, eine Willkommensfeier oder macht irgendwie sowas, dass man probiert, alle mitzunehmen. Ist sowas Ähnliches ja auch geplant?
Ja, das ist traditionell. Wir machen generell bei solchen Übernahmen den Sana Welcome Day. Das haben wir hier auch vor. Jetzt ist es natürlich so, dass wir jetzt kurz vor Weihnachten sind, zunächst mal erste Dinge regeln werden. Wir werden das dann im Januar und im neuen Jahr vorsehen, dann auch mit einer schönen Übergabe, auch ein bisschen natürlich schon berichten, was ist nach 100 Tagen, wo geht die Reise hin. Das werden wir tun und dann auch hier Flagge zeigen.
Für mich jetzt als Radiomann, was heißt Sana Welcome Day? Was muss man darunter vorstellen?
Ja, da begrüßen wir die neue Familie. Da kommt dann sozusagen auch vorstandseitig. Wir werden die Menschen vorstellen. Wir werden Ideen geben, wie es sozusagen weitergeht, Projekte vorstellen. Aber das Entscheidende ist das Get-Together. Also Menschen miteinander vernetzen, anfassbar auch zu sein, für Gespräche zur Verfügung zu stellen. Es gibt ja immer dieses herrliche Wort zu sagen, ja, die da irgendwo, was machen die eigentlich? Und wenn man plötzlich mit einer Schwester oder mit einer Kollegin aus dem Reinigungsdienst einfach mal spricht, dann wird man angreifbar und im Sinne von, das sind ja ganz normale Menschen. Und das ist das, was wir mit diesem Welcome Day verbinden.
Ich will mal ein bisschen kommen auf Neubauklinikum. Beschäftigt auch viele. In Coburg hat sich viel getan. Es gab Sprengungen samstags mit dem THW groß angekündigt. Das ganze BGS-Gelände wurde freigeräumt. Was gibt's denn aus Ihrer Sicht Neues zu sagen zum Thema Neubauklinikum? Wie wird sich die Zeitschiene verschieben? Wann wird's kommen? Können Sie da schon was in Aussicht stellen?
Also das ist die Frage, die ja alle irgendwie unter den Nägel brennen. Also sowohl Politik, Krankenhauszweckverband und auch natürlich die Mitarbeitenden. Das wird ein Thema sein, was uns jetzt am intensivsten, aber auch in der Zeitschiene beschäftigen wird. Und warum? Das habe ich aber immer transparent gesagt, auch in den lokalen Gremien. Wir leben ja mitten gerade in dieser sogenannten Krankenhausreform. Und da wird vieles auf den Kopf gestellt. Und wir werden jetzt erstmal im ersten Schritt das analysieren, was da ist, die Planungsunterlagen. Wir sind mit dem Freistaat schon in Diskussionen und auch in Gesprächen. Da wird es auch Unterstützung geben. Und da werden auch Umplanungen stattfinden. Und wenn diese Zeitschiene steht, dann kann man auch rückwärts rechnen und sagen, die Frage, wann kommt der berühmte Bagger, ja, sozusagen. Aber wir werden heute keine Daten nennen, weil da hängen so viele Menschen in dieser Kette, die dann dazu auch noch einen Kommentar oder auch Genehmigung geben müssen. Das wird sich noch ein Stück weit ein bisschen hinziehen. Und letzte Bemerkung, wenn wir es jetzt machen, wollen wir es richtig machen. Und richtig heißt, eine Campusstruktur zu schaffen, die für die zukünftige Versorgung wichtig ist. Und da wird es um die Verzahnung ambulant-stationär gehen. Es wird um kurze Wege gehen, kompakte Versorgungsstrukturen. Das sind Dinge, die in den nächsten 10, 15 Jahren für die Versorgung notwendig sind. Und da müssen wir nochmal ein Stück weit neu denken.
Über das ganze große Ganze will ich noch sprechen. Also neue Bundesregierung, Ampel aus und so. Hat da alles Auswirkungen wahrscheinlich mit dem, was da kommt in Zukunft. Aber die medizinische Ausrichtung der Häuser hier in Coburg, Lichtenfels und Neustadt, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Wo werden die Schwerpunkte gesetzt? Wo will man sich hinentwickeln? Können Sie dazu so ein bisschen Ausblick geben?
Also das, was wir auch in den Vorstellungen, im Kreistag, Zweckverband, aber auch in den Mitarbeiterversammlungen gesagt haben, das ist erstmal das, was der Ankerpunkt ist. Und was ist das? Wir haben einen Neubau in Lichtenfels, eine wunderschöne Infrastruktur, und wir werden diese Klinik natürlich fortführen, in Grundregelversorger mit einer Spezialisierung im Hinblick auf das Thema Orthopädie. Das ist das, was man sagen kann. Wir werden, und das ist ja Coburg, das ist der große Schwerpunkt, / Maximalversorger. Wissen Sie, es hat sich durch diese Lauterbach-Reform so eine Kategorisierung in die Köpfe der Menschen hineingebohrt. Da wird von Leveln gesprochen, Level 3, Level 2. Das habe ich auch gemerkt in den Gesprächen mit der Politik. Wissen Sie, in den Schubladen, das ist, sollte man davon Finger lassen, sondern man sagen, was ist eigentlich drin, welche Medizin wird angeboten. Und Coburg wird unabhängig von der Kategorisierung, wird ein großer Versorger der oberfränkischen Region sein, mit vielen Angeboten, natürlich nicht mit allen, sonst wäre es eine Universitätsklinik. Und das wird ein Zentrum der medizinischen Versorgung in Oberfranken werden.
Ich will noch mal so ein bisschen eine kleine Zwischenfrage mal. Wie hart war eigentlich der Coburger Oberbürgermeister als Verhandlungspartner?
Also ganz offen, als es losging und wir Interesse hatten, uns hier zu engagieren, hat man natürlich dann schon mal aus dem Netzwerk so Hinweise bekommen und so weiter. Und klar ist, und das respektiere ich auch, dass die kommunalen Entscheidungsträger, dazu gehört ja auch der Herr Sauerteig dazu, sich ja klar für eine kommunale Lösung ausgesprochen haben. Und was ich selten erlebt habe, ist, dass jemand auf dem Weg der Diskussion ganz rational seine Meinung geändert hat, nämlich in der Abwägung dessen, was eine Kommune leisten kann, was hier auf sie zukommt, und dessen, was man vielleicht auch versprochen hat. Und das ist nicht so alltäglich, dass ein Politiker, egal auf welcher Ebene, Bund, Land oder Kommune, seine Meinung ändert, und vor allen Dingen, er hat zugehört und hat sich diesen Argumenten offen gezeigt. Und ich sage mal, am Anfang war es natürlich etwas schwierig für beide Seiten, die Gespräche, weil man eine unterschiedliche Erwartungshaltung hatte. Und zum Schluss, muss ich sagen, ist viel Vertrauen entstanden, sehr viel Wertschätzung und vor allen Dingen das Verständnis für die unterschiedliche Sichtweise. Und ich glaube, das ist das, was heute viel zu kurz kommt, auch in der Gesellschaft generell, mal anderen zuzuhören, was er eigentlich will, was er für Probleme, für Nöte hat. Also es war am Ende des Tages ein sehr vernünftiger Umgang, und er hat dann auch in 2, 3 Punkten einfach mal den gordischen Knoten durchgeschlagen, was man als Oberbürgermeister dann auch mal macht. Aber viele werden der Verantwortung gar nicht mehr gerecht heutzutage.
Gordischen Knoten durchschlagen, das ist auch schon eigentlich für viele der Wunsch zwischen Coburg und Lichtenfels. Jetzt haben wir 2 Häuser, Coburg und Lichtenfels. Der Franke an sich gönnt dem einen immer nicht ganz so viel. Also das ist ein schwieriges Innenverhältnis, kann man so sagen. Es gab ja auch die Aktion, dass der Lichtenfelser Betriebsrat vor dem Klinikum in Lichtenfels Coburger Bratwürste gebraten hat. Wir braten heute Coburger, war das große Stichwort. Wie kriegen Sie das zusammen, oder fällt es Ihnen sogar einfacher, weil Sie von außen kommen?
Also zunächst muss ich sagen, ich habe selber viel Lehrgeld bezahlt, ob dieser landsmannschaftlichen, ich sag mal, Differenzen. Lehrgeld insofern, als dann in diesen Gesprächen immer wieder klar wurde, Moment mal, wenn der das bekommt, dann will ich auch das haben. Bis wir erst mal verstanden haben, ich auch, was historisch bedingt ist, was auch vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren für Hintergründe hat, warum man sich das so auseinanderentwickelt hat. Und erstmal zu verstehen, wo liegen die Probleme. Wir werden, und das kann nicht unser Anspruch sein, vielleicht auch, ich will es nicht übertreiben, aber jahrhundertelange Traditionen und ich sag mal einfach auch regionale gewachsene Besonderheiten werden wir nicht über Nacht auslöschen. Aber eins, und das habe ich auch im Kreistag gesagt, habe ich allen versprochen, wenn wir es jetzt nicht schaffen, auch unter dem Hintergrund der neuen Versorgungsanforderungen eine Klammer drum zu bauen, dass für die Menschen, die in dieser Region leben, es ist am Ende egal ist, geht es in Lichtenfels ins Krankenhaus oder in Coburg, dann haben wir was verkehrt gemacht. Und ich darf sagen, der Name seiner Kliniken Oberfranken, den haben wir jetzt nicht zufällig gewählt, sondern er ist Ausdruck schon einer Klammer sozusagen, dass sich möglichst die Mitarbeitenden und die Menschen darunter dann auch wiederfinden. Das ist die Idee, aber ganz ehrlich, das wird ein weiter Weg werden, dass wir dort einen kleinen Beitrag leisten, dass man etwas näher zusammenrückt.
Rund 300.000 Menschen sind es, die versorgt werden hier im ganzen Gebiet, so roundabout. Also auch da wieder natürlich Zahlen, die so ein bisschen zusammengefasst sind. Ich will noch eins klären. Neubau haben wir ja schon drüber geredet, aber natürlich eine Entscheidung, über die man auch mal sprechen muss oder was in Zukunft auch mit passiert, ist die Küche in Lichtenfels, die beheimatet ist, die damals neu eingeweiht worden ist, die sich wirtschaftlich ja kaum trägt. Das gehört ja auch zur Wahrheit mit dazu. Was wird damit passieren? Also wird Coburg wieder eine eigene Küche bekommen oder übernimmt man das jetzt alles, was da ist, so wie es ist?
Ja, wir haben uns ja dann im Zuge dieses Insolvenzverfahrens intensiv mit der Küche beschäftigt. Da gab es hin und her und hoch und runter. Vielleicht auch für die Zuhörer Sana, wir haben eine sehr starke Expertise im Bereich Catering, also auch bei Sana schon traditionell. Und am Ende war es dann so, dass wir gesagt haben, wir übernehmen auch die Küche. Und das waren im Wesentlichen drei Punkte. Warum? Erstens, das Hickhack, wie Versorgung hier zu organisieren ist, auch mit den anderen Häusern, haben wir dann gesagt, das möchten wir dann in einer Hand haben. Das Zweite ist, es stand auf der Kippe, wie auch andere Einrichtungen hier versorgt werden zukünftig. Und dann gesagt, wir übernehmen Verantwortung, auch Pflegeeinrichtungen etc. mit Essen zu versorgen. Und das Dritte ist dann, machen wir uns nichts vor, gerade die Mitarbeitenden in diesem Bereich, in diesen Gewerken, die stehen nicht jeden Tag im Fokus aller. Ja, es steht die Pflegekraft im Fokus, es steht der Arzt im Fokus. Und diesen auch eine Perspektive zu geben, das war dann der dritte Motivpunkt. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben jetzt die Küche übernommen. Wir haben uns ja mit allen geeinigt, auch mit den Banken. Und werden von dort aus jetzt die Versorgung hier für die Region dann organisieren.
Wird nochmal neu drüber nachgedacht, wenn neu gebaut wird?
Also Stand jetzt erstmal nicht, weil da ist eine neue Küche. Das ist ja eh Wahnsinn, was da auf die grüne Wiese gestellt worden ist. Ganz ehrlich, was in 7, 8 Jahren ist, weiß ich nicht. Aber Stand jetzt erstmal nicht ein.
Zufriedenheit der Mitarbeiter, Fluktuation der Mitarbeiter. Zuletzt gab es nochmal viele Schlagzeilen, weil im Sanierungsprozess, im Insolvenzverfahren, im Prozess wurden noch ein paar Kündigungen ausgesprochen. Da gab es reichlich Wirbel. Und hat gesagt, oh, jetzt guck an, jetzt wird gekündigt. Fluktuation der Mitarbeiter und neue Mitarbeiter vielleicht auch zu finden, weil ich glaube natürlich auch für die ganze Region ist es ja auch wichtig, stehen ja auch einige Abteilungen im Klinikum leer, weil nicht genügend Personal da ist. Wie geht man an dieses Thema ran?
Also vielleicht nochmal die Gelegenheit möchte ich gerne nochmal nutzen, als Sie gerade nochmal davon sprachen, dass so auf den letzten Metern des Insolvenzverfahrens dort Kündigungen ausgesprochen worden sind. Wissen Sie, das ist für die Zuhörer oder vielleicht auch für die Mitarbeitenden in Coburg-Lichtenfels gar nicht nachvollziehbar. Da gibt es eine klare Trennung. Also bis zu dem 1.11. hat Sana hier überhaupt nichts zu sagen gehabt. Der Insolvenzverwalter mit all seinen ganzen Beratertruppen haben das Geschehen dominiert, entschieden und auch bestimmt. Und das war auch so. Ja. Kommunikativ nicht ganz vielleicht sauber gelöst, aber wir haben ja nichts mit zu schaffen gehabt. Und man muss fairerweise sagen, diese Maßnahme war schon immer Teil der Sanierungsmaßnahmen, die dann auch Grundlage waren für den Insolvenzplan. Vielleicht mal das als erstes. Das zweite, Personal. Machen wir uns nichts vor. Im deutschen Gesundheitswesen fehlt Personal hinten und vorne. Wenn man die Gesamtzahlen sieht, dann haben wir uns zu Tode reguliert. Das heißt also, wir haben regulatorische Anforderungen, die Kraftvoraussetzungen dazu geführt haben, dass überall Personalmangel ist. Das heißt, da wird es extremste Veränderungen geben in den nächsten Jahren, damit wir überhaupt noch wieder Personal haben, die für diese Berufe zu begeistern. Und das Dritte ist, die sind die regionalen Besonderheiten. Ich glaube, unsere Erfahrung ist aus den letzten Jahren auch bei Übernahmen, bei Kooperationen mit anderen Kliniken, wenn für Menschen eine Perspektive klar ist und die Unsicherheit, ich sprach vorhin davon, weg ist und eine klare Aufgabe im Raum steht, dann wird man attraktiver. Und eins darf man nicht vergessen, bei allen, die auch immer noch vielleicht ein negatives Bild haben für einen Krankenhauskonzern wie Sana. Was wir natürlich haben, ist, wir können Menschen ganz andere berufliche Perspektiven anbieten. Bundesweit, mit Einstieg hier, vice versa, und auch alle anderen Berufsgruppen, ob das Verwaltungsthemen sind, ob das im Bereich Medizinkontrolle. Also man kann alle Sparten nehmen, die ein einzelnes Krankenhaus in der Komplexität und der Vielfalt gar nicht mehr anbieten kann. Und das macht per se eine Attraktivität aus. Und die Karte werden wir spielen. Aber ich glaube, zunächst wird es mal darum gehen, dass viele erstmal neugierig sind. Und die beste Empfehlung ist, wenn aus dem Haus heraus die Mitarbeitenden sagen, unsere Freundin gehen und sagen, du kannst wieder zurückkommen oder hier gibt es eine Perspektive. Das kannst du sonst als Arbeitgeber gar nicht leisten.
So viel Fluktuation gab es ja gar nicht. Ich glaube, das bewegt sich im normalen, branchenüblichen Verhältnis, wenn man es auch vergleicht mit anderen, also im minimalen Bereich. Aber noch eine Frage, ich frage konkret nochmal nach. Also Kündigungen sind mit Sana nicht zu befürchten jetzt seit dem 1. November.
So eine Frage kann man ja gar nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil ich ja gar nicht weiß, was in den nächsten Jahren passiert. Ich kann nur sagen, bei der Dynamik, die der Kollege Lauterbach in Berlin von sich gibt und bei diesem Veränderungstempo und dem Anpassungsdruck an Kliniken, kann man das nie ausschließen. Aber die Großteil der Anpassungsmaßnahmen sind jetzt hier letztendlich auch gelaufen. Aber klar ist, wenn wir die Krankenhausreform umsetzen müssen, auch hier in Bayern oder auch hier in Coburg, kann ich das gar nicht ausschließen, aber das große Thema ist erledigt und das ist das Fundament jetzt für die Zukunft.
Herr Lemke, Sie geben mir das Stichwort Krankenhausreform. Müssen wir natürlich mal darauf zu sprechen kommen. Jetzt ist das Ampelaus besiegelt, es wird neu gewählt, Mitte Februar, also ich glaube 22. oder genau, also um den 20. rum wird neu gewählt. Was bedeutet das? Ist es jetzt mehr Unsicherheit oder sagen Sie, das ist dann trotzdem jetzt vielleicht die Chance auf einen kleinen Neuanfang, was auch das Thema Krankenhausreform angeht?
Ja, es muss ich überlegen, ob ich jetzt als Vizepräsident in der Deutschen Krankenhausgesellschaft antworte oder jetzt als CEO der Sana, aber in dem Fall ist es gleich, diese Krankenhausreform von Herrn Lauterbach, die jetzt ins Schaufenster gestellt worden ist, wird keins der definierten Probleme lösen. Da wird gelogen, es wird betrogen und es werden auch die Leute werden auf den falschen Pfad gebracht. Das muss man so digital sagen, weil man mittlerweile den Eindruck hat, alle werden auf den falschen Pfad geführt. Und Ihre Frage zu beantworten, ob das Ampelaus jetzt dazu führt, das werden wir sehen. Wir haben am 22. eine Bundesratssitzung, in der die Länder die Möglichkeit haben, einen Vermittlungsausschuss anzurufen, der dann nochmal die Möglichkeit gäbe, diese Reform nachzubessern. Und ich kann Ihnen sagen, in den letzten 48 Stunden waren wir nur unterwegs, telefonieren und haben die Länder beraten. Und man merkt schon, dass die Stunde einer möglichen großen Koalition schon geschlagen hat. Und es ist zu befürchten, dass aus der klaren Parteiüberlegung heraus der SPD die jeweiligen Länderminister gerade einknicken und möglicherweise ein Vermittlungsausschuss nicht angerufen werden wird. So lange Rede, kurzer Sinn. Damit wird das ganze Thema der Unsicherheit, von der wir vorhin gesprochen haben, für einzelne Mitarbeiter, für die ganze Branche noch in ein X-faches nach oben geschraubt.
Sie sind nah dran, Sie haben es gerade schon erläutert. Was würden Sie sich denn wünschen? Also, oder andersrum gefragt, wie hat denn das deutsche Gesundheitssystem eine Zukunft?
Also kurzfristig würde ich mir erstmal wünschen, dass dieses Reformpaket so nachjustiert wird, dass wir von diesem planwirtschaftlichen Berliner Ansatz wegkommen, hin wieder zu mehr Freiheitsgraden für die Region. Also hier auch für Coburg, für die jeweiligen Bundesländer etc. Das müsste jetzt nachjustiert werden, das ist mal kurzfristig. Und für das langfristige Thema, da werden wir in Deutschland, wenn wir uns alle ehrlich machen, um zwei große Themen nicht umhinkommen. Wir leisten uns als einziges Gesundheitssystem dieser Welt diese sozusagen eine Trennung zwischen ambulant und stationärer Versorgung. Und um eine Zahl zu nennen, auch für Ihre Hörer, wir werden in den nächsten 5 Jahren 50.000 Arztsitze nicht mehr besetzen können, weil die betroffenen Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand gehen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir Versorgung komplett neu organisieren. So, und das ist natürlich ein heißes Eisen, das weiß auch jeder. Und diese doppelten Schienen, das kostet uns natürlich auch verdammt viel Geld. So, und um es einfach zu machen für einen Hörer, wenn Sie heute ein kardiologisches Problem haben, also ein Problem mit dem Herzen, dann gibt es einen Kardiologen, der perspektivisch wie in allen anderen Ländern Ihnen hilft und der entscheidet, ob Sie dann ambulant oder stationär behandelt werden. Das machen fast alle Länder dieser Erde. Wir halten das uns noch dieses doppelte System als vor. Das muss sich ändern. Und das Zweite ist, wir brauchen Zeit für die sogenannte Ambulantisierung. Das heißt, wir haben heute in den Kliniken viele Fälle, und viele werden es in den Familien auch selber schon erlebt haben, da liegen auch Menschen, die wir betreuen müssen, die heute eigentlich gar nicht ins Krankenhaus mehr gehören, die aber kein soziales Umfeld haben. Sie haben keine Nachbetreuungsmöglichkeiten. Und das macht unser System so teuer. Trotzdem sind das ja Menschen und wir brauchen für diese Menschen ja eine Lösung. Und da braucht es komplett neue Versorgungsüberlegungen, die wir in dem heutigen System noch gar nicht abbilden.
Spannende Zeiten, die da, glaube ich, natürlich auf die Branche zukommen, aber natürlich auch, und da sind wir wieder im Haus hier in Coburg, in Lichtenfels und in Neustadt. Ich will es nochmal nachfragen, es wurde ja mittlerweile auch schon viel gesagt über Neustadt, da haben wir jetzt noch gar nicht weiter drüber gesprochen. Neustadt an sich wird natürlich kein reines Krankenhaus mehr werden, das wurde ja schon gesagt und es wird auch dabei bleiben, oder?
Ja, also wenn man auch jetzt unabhängig von Sana sich diese regulatorischen Anforderungen anschaut, dann ist das so und das die Lauterbacher Form wird das mitbringen, dass es dort Veränderungen geben wird. Der Freistaat Bayern wird das Thema laufen lassen. Und wir werden dann mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort mal anschauen, was ist das zukünftige Betriebskonzept. So, und da geistern eben auch viele Bezeichnungen rum, Level-I-Krankenhäuser, Ambulanzzentren. Da stellt sich ja jeder was anderes darin vor. Das muss man sich sauber nochmal konzipieren. Fakt ist, es wird ein medizinisches Angebot auch in Neustadt geben müssen. Aber Krankenhaus im klassischen Sinne, das wird zukünftig in Coburg stattfinden.
Ehemals RegioMed, im Jahr damals 2008 gegründet, ein toller Ansatz, eine Vernetzung von kommunalen Häusern, die sich alles eigentlich im Optimalfall zuspielen, wie es funktioniert. Dazu gehören auch Hildburghausen und Sonneberg. Wie wird da in Zukunft die Zusammenarbeit oder das Zusammensein ausschauen?
Also es gibt ja zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die institutionelle und kooperative Zusammenarbeit. Da sind jetzt auch, um diese Kliniken zu unterstützen, Verträge abgeschlossen worden, wo wir jetzt sozusagen auch aus der Historie kommt, bestimmte Grundfunktionen einfach zur Verfügung stellen, damit Hildburghausen und Sonneberg einfach am Netz bleiben. Ja, das sind diese, wir nennen das Sekundär- und Tertiärfunktionen, einfach Unterstützungsfunktionen bis IT, damit die Krankenhäuser laufen. Das Zweite, man muss klippenklar sagen, auch die Reform, die jetzt in Berlin angetriggert worden ist, fördert nicht unbedingt länderübergreifende Versorgung, weil es wird sehr stark an der Landesgrenze Schluss gemacht. Das hängt mit Budgets, mit Finanzierungsfragen zusammen. Das halte ich ja auch für falsch, aber das ist das Faktische so. Und die dritte Ebene, um es mal so zu sagen, das wird die Ebene der Menschen sein, der Bevölkerung, derjenigen, der Patienten, die Versorgung nachfragen. Und ich glaube, die historisch gewachsenen Grenzen, die werden sich auflösen. Sie werden sich auflösen dahingehend, weil Menschen dann sagen, wo ist Versorgung? Welche Angebote, medizinische Angebote wird es geben? Und da werden sich, glaube ich, die Kolleginnen und Kollegen in Sonnebergen, Hildburghausen ihre Nische suchen. Die Verwurzelung der Thüringer mit ihren Häusern wird natürlich eine Rolle spielen. Aber ob das auf Dauer, sag ich mal, davon abhält, dass sich Patienten neue Wege suchen, da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Ja? Und da wird es am Ende darum gehen, wer kann mein Problem am besten lindern helfen.
Ebenfalls ein großes Thema, Sie haben es gerade am Anfang gerade angesprochen, das Thema Verwaltung. Natürlich hängt an so einem Klinikstandort, wo 3000 Mitarbeiter zu betreuen sind, natürlich auch einiges an Verwaltung dran. Wie wird sich das in Zukunft einspielen? Also kommt Sana natürlich mit einem riesen Know-how von deutschlandweit agierenden Häusern, wahrscheinlich mit einer riesengroßen Verwaltung oben drüber. Aber was bedeutet das für Coburg konkret und auch natürlich für Lichtenfels, Neustadt?
Nein, also das sind ja diese irrigen Vorstellungen, da kommt irgend so eine Krage und dann kommen dann 1000 Leute, die sozusagen alle Funktionen besetzen mitnichten. Es sind zwei Aspekte. Also der erste Aspekt ist, wir werden hier natürlich jetzt im ersten Schritt mal die Verwaltung sortieren, weil eben auch, wie ich vorhin gesagt habe, Themen für die Häuser in Thüringen ja zu erledigen gewesen sind und auch sich Leute, Kolleginnen und Kollegen dafür entschieden haben. Und wir müssen jetzt erstmal diese Prozesse auseinanderbringen. Was wir machen ist, wir kommen in der Tat aus dem Konzern und bringen diese Impulse mit, wie Prozesse zu laufen zu haben, wie die Schnittstellen zum dem Gesamtunternehmen herzustellen sind. Die Arbeit wird aber hier vor Ort gemacht in Coburg. Und natürlich haben wir auch in der Verwaltung gemerkt, die Unsicherheit. Was passiert denn da eigentlich? Viele waren schon auf dem Sprung, haben gesagt, dann suche ich mir was anderes, weil genau das Narrativ bedient worden ist. Da kommt Sana und jetzt, die machen alles, was nicht stimmt. Und ich höre von meiner geschätzten Geschäftsführerin vor Ort, dass jetzt sozusagen jeden Tag Gespräche geführt werden und alle oder viele sagen, nee, da komme ich wieder zurück, dann überlege ich mir das nochmal. Also lange Rede, kurzer Sinn. Verwaltungsprozesse vor Ort werden erledigt. Natürlich gibt der Konzern für viele Bereiche Leitplanken vor, kann auch nicht anders gehen, wo Standards gesetzt werden. Und so wird sich das dann nach vorne entwickeln.
Medical School, auch ein großes Thema natürlich in der Region. Viele waren in der Vergangenheit stolz drauf, was da initiiert worden ist, eben mit der Kooperation in Split und eben teilweise dort studieren, hier natürlich im Praktikum das Ganze machen. Ich glaube, Sana ist dann auch happy, so ein Konstrukt zu finden und vielleicht auch zu verbessern, zu integrieren und eben vielleicht auch das Ganze noch voranzutreiben.
Ja, das hatte mich gewundert, als dieser Prozess losging, als die Fragen an uns herangetreten worden sind, sagte man, habt ihr überhaupt Interesse an dieser Medical School? Und wir haben die Frage gar nicht verstanden. Also ja, selbstverständlich haben wir da Interesse daran. Und weil es ist, und wir hatten das ja mehrfach schon gesagt, das Thema Fachkräftemangel ist ein Thema. Wir haben natürlich auch regionale Unterschiede und was das für uns jetzt natürlich als Chance gibt, ist ja nicht nur sozusagen hier den Nukleus für Oberfranken zu haben, sondern daraus auch mehr zu machen für unser Gesamtunternehmen. Und das ist eine Struktur, die ist ein USP, ist einmalig und die wollen wir auch nutzen und weiter ausbauen. Und da werden wir dann auch in den nächsten Wochen, Monaten dann auch Konzepte nach vorne entwickeln. Ich habe auch gehört, dass die Kollegen in Split unten das sehr positiv jetzt auch kotiert haben, die Ausbildung mit unterstützen. Und es ist ja eine Win-Win-Situation. Wir haben ja, ich sag mal, 50 Kliniken, deshalb sind wir natürlich auch interessant für andere. Hier war schon die Sorge, ob wir jetzt die Kollegen absaugen sozusagen für andere Regionen in der Bundesrepublik. Nein, mitnichten. Aber die Idee, wie man sozusagen so ein Ausbildungskurriculum umsetzen kann in dieser Kooperation, die ist exzellent und das werden wir auch weiter ausbauen.
Eins habe ich noch stehen bei mir, der Konsortialvertrag mit vielen, vielen Punkten, der ausgehandelt worden ist. Da sind wir auch wieder ein Stück weit bei den handelnden Personen mit Landrat und Oberbürgermeister, die natürlich zentral da auch mitgewirkt haben. Oftmals ist so die Befürchtung, und das hat man auch oft gehört, bevor Sana aktiv war, ja, was auf dem Papier steht. Was dann in echt passiert, ist wieder ganz was anderes. Sie stehen aber schon zu all dem, was da ausgehandelt worden ist.
Wissen Sie, das ist so eine, Sie sprechen ja so eine Mentalitätsthematik mittlerweile in Deutschland an. Ich bin da ein bisschen altmodisch. Was heißt das? Ich bin so ein hanseatischer Kaufmann. Im Sinne von, man gibt sich die Hand, man verspricht sich auch was, man vertraut sich und dann steht man zu seinem Wort. Und vollkommen unabhängig, was in Verträgen steht. Das wird aber heutzutage gar nicht mehr, diese Art von Verhalten und diese Art von Umgang gar nicht mehr, wie soll ich denn sagen, als Alternative in, überhaupt in Betracht gezogen, sondern man unterstellt immer dem anderen gleich, der will den über den Tisch ziehen und da werden Verträge gemacht für den Papierkorb. Also um es auf den Punkt zu bringen, Sie können nicht alle Eventualitäten der nächsten 10 Jahre in einem Vertrag abgießen. Die Welt verändert sich, sie ist dynamisch. Wir haben Häuser übernommen vor 10 Jahren, da gab es Herrn Lauterbach als Menschen schon, aber es gab ihn noch nicht als Gesundheitsminister und da muss man sich natürlich dann anpassen. Aber Fakt ist, und das sind ja die großen Zusagen, wir haben unsere Zusagen gemacht und das merken ja die Mitarbeitenden, wir haben den Tarifvertrag übernommen, wir werden uns mit diesem Neubau in Coburg beschäftigen, wir haben jetzt auch die Küche übernommen. Also das, was wir zugesagt haben, das halten wir auch ein, völlig unabhängig mal, was in den Verträgen steht.
Bevor ich ein bisschen zum Privatmensch Thomas Lemke komme, habe ich noch eine weitere Frage. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man was Gutes tun will, nach Coburg kommt, nach Lichtenfels, nach Neustadt, will eigentlich ein in die Schieflage geratenes Unternehmen retten und dann zu Beginn, kann man ja schon sagen, ist einem alles andere als Sympathie entgegengeschlagen?
Das ist eine gute Frage. Wie fühlt man sich? Ganz ehrlich, da es nicht das erste Mal ist, habe ich gar kein Problem damit. Insofern, weil ich weiß, wie die Menschen ticken und ich weiß auch, welche Bilder und welche Informationen man hat und welche Vorstellungen Menschen auch haben, wenn möglicherweise jetzt in Privater kommt. Da ist in der Öffentlichkeit, sind viele Fehlinformationen haben kursiert, generell, aber auch über das Image von vielleicht auch von privaten Krankenhausträgern. Gutes tun, ganz ehrlich, ich habe einen Ansporn auch meiner Funktion, Versorgung zu sichern. Das meine ich ganz ernsthaft. Sonst würde ich mich auch nicht von den Verband so engagieren und auch politisch, dass wir in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme dieser Welt mittlerweile Gefahr laufen, an die Wand zu fahren. Und das treibt mich persönlich um, mit unserem Team Versorgung auch für so eine Region zu sichern. Ich habe gar nicht den Anspruch, dass Menschen das sehen oder dass da dankbar sind. Wenn Menschen nach 5 Jahren sagen, das war eine gute Entscheidung, das ist der Lohn und der Dank der Arbeit. Und das sehen wir in vielen unserer Städten, wo wir das getan haben. In dem heutigen Moment muss man das auch einfach zur Kenntnis nehmen, dass viel Unsicherheit da ist. und man erstmal genau hinguckt, was die da machen am Ende des Tages.
Ganz oft war zu hören, oh Gott, jetzt kommt privates Unternehmen, ein privater Klinikbetreiber. Aber mit Sana, naja, das ist ja gar nicht so schlecht, das ist ja der FC Bayern unter den Privaten. So war es tatsächlich ab und zu mal die Aussage, die man hier gehört hat. Das gefällt Ihnen als Bayern-Fan jetzt aber dann trotzdem?
Also, dass wir als Sana mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht werden, freut mich. Wir haben mal auch die Gesundheitsversorgung, also die medizinische Abteilung für den FC Bayern mal gemacht, zu Guardiolas Zeiten. Aber Spaß beiseite. Ja, das sind zwei Herzen meiner Brust. Natürlich freut es einen, dass wir anders wahrgenommen werden vom Image als vielleicht der eine oder andere Wettbewerber. Trotzdem ist es immer noch so, dass man sagen muss, da sind so viele Vorurteile im Raum und die gilt es einfach mal sukzessive auch zur Seite zu schieben. Und ich frage mal grundsätzlich, was ist denn so verkehrt daran, dass privatwirtschaftliches Engagement auch im Gesundheitswesen Platz greift? Der niedergelassene Arzt, was ist denn der? Der ist Unternehmer. Der Apotheker, was ist denn der? Der ist Unternehmer. Der Physiotherapeut mit seiner Praxis, Unternehmer. Und bei all denen geht es doch, und das ist doch vollkommen legitim, geht es auch darum, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und wer das fürs Krankenhaus abspricht, sieht doch, was wir gerade erreicht haben in den letzten 20 Jahren. Wir haben wie auch hier bei RecoMed. Wir haben Dinge einfach schleifen lassen. Wir haben uns damit zufrieden gegeben, dass wir Steuergelder letztendlich auch brauchen, um überhaupt eine Struktur am Leben haben zu lassen. Und wenn das der Anspruch ist, auch für das eigene Tun und Handeln, das ist dann nicht mehr mein Anspruch und nicht der Anspruch von uns bei Sana.
Jetzt sind wir bei der Privatperson Thomas Lemke. Dem will ich auch natürlich ein bisschen Part einräumen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, so ein bisschen scherzhaft. Großer FC Bayern-Fan.
Ja, das stimmt. Also ich bin seit Kindesbein Bayern-Fan und vielleicht die älteren Hörer unter Ihnen werden mal gefragt, wie kommt das eigentlich? Ja, 1976, die Eltern werden es wissen, das war das dritte Endspiel im Europacup der Landesmeister. Da habe ich mit Opa, Bruder, Vater geguckt und habe gedacht, das scheint ja eine wichtige Mannschaft zu sein, weil die einen berühmten Pokal gewonnen haben. So, und so bin ich zum Bayern-Fan geworden. Auch alle Experten unter Ihnen werden wissen, danach ging es ja erstmal richtig bergab. Also ich musste dann erstmal ein bisschen leiten, ehe dann die nächsten Erfolge eingestellt sind. Aber das ist für mich auch ein Ausgleich. Ich gehe gerne ins Stadion. Viele, die dann auch immer zukommen und sagen, wie kann man denn so emotional sein? Ja, das ist doch das Schöne, ja. Neben der Arbeit auch andere Dinge zu haben. Und ein Stadion ist der Raum für Emotion und Begeisterung.
Das Schöne ist, da steht von ganz einfachen Tätigkeiten bis zum Arzt alles nebeneinander und man fokussiert sich auf ein und dasselbe Thema. Sind wir beieinander? Ich als Gladbach-Fan kann das auch bestätigen. Was macht denn Thomas Lemke noch so in seiner Freizeit, wenn er mal nichts mit Krankenhaus zu tun hat?
Naja, also ich will jetzt nicht groß jammern, so viel Freizeit ist nicht ganz, aber ich bin sportbegeistert, ich bin begeisterter Läufer. Leider hat es mich jetzt im Sommer erwischt. Beim Beachvolleyball habe ich mir einen Meniskus gerissen und ich bin gerade dabei, jetzt wieder erstmal so Fuß zu fassen. Also ich brauche die Bewegung. Und ich bin auch jemand, der gerne nochmal traditionell ein Buch liest. Und klar, auch durch das Amt ein sehr politisch interessierter Mensch bin und sozusagen auch nicht nur das Krankenhaus oder das Thema sehe, sondern auch, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Das liegt mir am Herzen und wo ich mich auch engagiere.
Wenn man CEO ist von Sana und Sie haben gerade die Verletzung angesprochen, beim Beachvolleyball passiert, Meniskus, tut das mal weh. Guckt man da ganz genau, wo man dann hingeht und wo man sich behandeln lässt?
Also wissen Sie, meine Studienkollegen haben mich immer gefragt, bist du denn des Wahnsinns ins Gesundheitswesen zu gehen? Ja, das war vor eben fast 20 Jahren. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, ich weiß warum, weil man natürlich jetzt auch weiß, wer für was letztendlich auch der beste Ansprechpartner ist. Und natürlich war ich bei uns, weil das wäre ja irgendwie ein Treppenwitz, wenn man seinen eigenen Ärzten und ähnlich nicht vertrauen würde. Und die haben doch immer Stress damit, weil wenn da jetzt was schief geht bei dem Alten, ja, hat mir der Operateur gesagt, dann wird's schwierig. Ja. Insofern, nein, ist alles gut gegangen. Aber ich muss sagen, man ist ein bisschen älter geworden und es dauert, ehe man wieder richtig hergestellt ist. Das ist so. Ja.
Was gibt's in der Freizeit? Sind Sie eher, Franken ist ja Bierland. Also bei uns hier wächst weit und breit kein Wein. Ganz, ganz früher, vor Anno Dazumal mal hier am Festungsberg, gab es mal Wein. Aber das war, glaube ich, vor der Eiszeit. Sind Sie eher Biertyp oder eher Weintyp?
Also, es kommt drauf an. Ich trinke gerne ein Bier, dann aber eher ein helles, ja. Und dann bin ich, das geht schon auf meine Studienzeit zurück, ich bin wirklich ein Weinfan, muss man so sagen, ja. Und als Student hätte man nie gedacht, dass man sich mit Wein beschäftigt, weil A, das Geld nicht gereicht hat und B, hat man eher Bier getrunken. Und da bin ich tatsächlich mal ich habe mehrere Wochen gearbeitet da in Australien auf einer Weinfarm und da habe ich die Berührung zum Wein herbekommen und heute trinke ich eher gerne wirklich mal einen guten Wein und wenn ja, wenn man mich mal fragt, einen guten Rotwein, einen guten Shiraz oder wenn es dann mal ganz edel sein soll, einen guten Barolo.
Noch was anderes, wie oft wird man Sie sehen in Coburg? Also Sie sind CEO von Sana bundesweit aktiv.
Also ich glaube, wenn Sie meine Geschäftsführung fragen, würde ich sagen, lass den da bloß in München bleiben, ja. Also insofern, nein, also ich habe mir immer vorgenommen, auch in einem Jahr immer auch die Kliniken und die Häuser zu besuchen. Wir werden dann im Januar, habe ich gesagt, hier sein. Und natürlich ist das bei den Häusern, wo es am Anfang dies zu integrieren gilt, hier und da häufiger der Fall. Aber ganz ehrlich, da ist dann auch eine klare Trennung bei uns zwischen denjenigen, die vor Ort die Verantwortung haben und uns in der Zentrale. Und das soll es auch bleiben.
Noch eine Frage in die Zukunft gerichtet. Sana, die Sana-Klinik Oberfranken, auch ich muss mich da noch dran gewöhnen, ist gar nicht so einfach. Wir sitzen hier im Standort Coburg. Mit all dem, wie soll Sana wahrgenommen werden für die Region? Was wäre so wünschenswert, wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, in, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren? Was wäre so die Idealvorstellung? Wie nehmen die Leute hier, alle Menschen in der Region Sana wahr?
Also alle Menschen, das ist natürlich ein hehres Ziel. Ja? Wenn aber die überwiegende Mehrheit uns mit 3 Attributen wahrnehmen würde, das würde mich schon freuen. Erstens Professionalität, das wird ein ganz wichtiger Faktor sein. Wie professionell treten wir als auf für Versorgung für die Menschen in Zukunft? Zweitens, dass wir in der Tat da sind für die Menschen, für die Patienten vor Ort, Ansprechpartner bei all den Themen, die in der Zukunft kommen. Und das Dritte, dass die Menschen, die bei Sana arbeiten, anfassbar sind und Menschen wie du und ich sind. Das würde mich freuen.
Herr Lemke. Dankeschön für die Zeit, fürs lange Interview und toi, toi, toi.
Ja, vielen Dank. Auch Ihnen alles Gute, den Hörerinnen und Hörern. Und ich kann nur allen sagen, auch in den aktuellen Zeiten, behalten Sie alle einen kühlen Kopf, privat wie auch dienstlich. Es wird noch munter werden in den nächsten Wochen, aber immer positiv gestimmt sein, Optimismus mitbringen und das hilft uns ja allen im Leben.